Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seat und Cold Brews. Zum ersten Mal mit einem Intro von mir, Nina Hoffmann. Und gegenüber sitzt mir niemand Geringeres als natürlich Tobias Wogon. Guten Morgen, Tobias. Wie geht's dir und was gab's denn heute eigentlich zum Frühstück?
guten Morgen. Ja, mega Intro. Geht doch.
Naja, es war dann doch eher Standard, ne?
Also ich fühle mich abgeholt. Ja, und das ist wichtig. Nein, ich find's sehr gut. Ja, es ist so früh, dass ich tatsächlich noch gar nicht gefrühstückt habe. Und
das habe ich überlegt, ob du noch nicht gefrühstückt hast, aber ich dachte, nee, bestimmt hat er schon gegessen.
Nee. Mist. Also ich bin gestern Abend erst vom Trip wiedergekommen. Von daher bin ich tatsächlich eine halbe Stunde vor diesem Podcast aufgestanden. Und da war noch keine Zeit zum Frühstücken.
Naja, das stimmt, ja.
Aber du bist ja irgendwie...
Würde ich dann auch auf danach verschieben.
Du bist ja einfach so Frühaufsteher eigentlich, ne? Bist du jetzt schon so komplett...
Ja, so Mittel.
Bist du quasi jetzt schon ready to go und alles schon gefrühstückt und so?
Ja, das Witzige ist, dass... Gut, dass du nämlich gestern Abend nochmal geschrieben hattest, weil ich hatte es schon wieder ein bisschen verplant und dachte, heute gehst du zeitig ins Gym, also so um 8 los. Und dann war so, ach nee, wir haben um 8 den Podcast, also bin ich so... 6:45 aufgestanden, hab gefrühstückt, hab jetzt alles ready, dass ich direkt nach dem Podcast quasi zum Gym gehen kann. Ist eigentlich auch ganz gut, dann kann das Essen eine Stunde verdauen. Und dann bin ich ready zum Trainieren. Also, alles gut.
Wir müssen erst zwei Sachen erzählen. Und zwar, die erste ist, wir nehmen schon relativ früh auf. Und zwar haben wir heute Mittwochmorgen. Und die Folge kommt ja erst am Dienstag nächste Woche raus. Das liegt daran, dass ich morgen nach Schottland fliege. Und zwar nur mit Handgepäck. Ich kann nicht wirklich was mitnehmen. Von daher warst du so lieb, mit mir die Folge schon recht früh aufzunehmen. Das heißt, alles, was jetzt zwischen heute und Dienstag passiert, haben wir natürlich keinen Einblick und können das hier nicht behandeln.
Und das zweite, die Glaskugel schauen.
Genau. Das zweite ist, warum ist schon wieder Nina hier im Podcast? Das ist relativ einfach erklärt. Der Tobi hat sich ein bisschen verzettelt mit den Daten. Und zwar war ich mir total sicher, dass wir dran sind. Und wir haben das doch so geklärt und wirklich zu 100%. Und gestern sagst du, ja, aber eigentlich, wir haben doch erst vor kurzem eine Folge gemacht. Und da habe ich nachgezählt. Und tatsächlich ist es gar nicht lange her. Und dann ist mir aufgefallen, ja klar, die Folge mit Taxi habe ich ja auch für meinen anderen Podcast für Schwalbe gemacht. Und war aber fest der Meinung, dass ich quasi jetzt ja vor kurzem erst mit ihm gesprochen habe. Von daher daran liegt, dass wir jetzt schon wieder miteinander reden. Und vielen, vielen Dank, dass du trotzdem mit mir den Podcast machst. Ansonsten wäre es für mich tatsächlich ein bisschen stressig geworden, so die nächsten Tage.
Alles gut. Ich habe mir ja die Zeit geblockt gehabt.
Wie waren denn deine letzten Wochen so? Also vielleicht mal kurz so die letzte Woche oder alles, was quasi nach dem letzten Weltcup war, weil da sprechen wir ja dann nochmal gesondert drüber.
Ja, die war tatsächlich relativ langweilig. Ich bin einfach nach Hause gefahren im Endeffekt. Ich hatte eigentlich überlegt, irgendwo im Alpenraum zu bleiben und Rad zu fahren und enjoy your life und so weiter. Aber durch die Ellenbogenverletzung und auch waren die zwei Rennen waren mental irgendwie auch ziemlich tough. Dann brauchte ich irgendwie erstmal kurz ein paar Tage auf und habe mich dann einfach Sonntag ins Auto gesetzt nach dem Rennen, weil die Sohle, und bin heimgefahren und war eine Woche zu Hause, habe den Trainingsblock zu Hause gemacht, habe meinen Physio auch nochmal gesehen, der hat sich nochmal den Arm angeschaut und ja, es war einfach ein bisschen strukturiert das so und bin dann am Wochenende wieder losgefahren in den Alpenraum zum Radfahren.
Wenn du so eine Woche zu Hause bist, weil du vorhin gesagt hast, es war ein bisschen langweilig, ist das wirklich was du dann fühlst? Weil du hast ja ein sehr aufregendes Leben, bist ja super viel unterwegs. Ist dir dann wirklich langweilig, wenn du zu Hause bist? Oder ist es so, dass du einfach super froh bist, auch mal ein bisschen zu Hause zu sein?
Teils. Das ändert sich irgendwie auch immer mehr. Also... Ich sag mal, noch vor so 2-3 Jahren hätte ich safe zugestimmt, dass ich die Zeit zu Hause extrem genieße und lieber eine Woche länger zu Hause bin und in meinem Bett schlafe und meinen geregelten Tagesablauf und Routine gerne hätte. Mhm. Aber durch das viele Reisen lernt man das dann irgendwie aus dem Koffer halt zu leben und sich schnell an anderen Orten zurechtzufinden, wohlzufinden. Man kennt natürlich jetzt auch viele Orte und hat sich da schon ein bisschen Strukturen aufgebaut. Das heißt, man kriegt da irgendwie auch schnell Routinen rein. Und dass es mittlerweile eigentlich so ist, ist vielleicht auch so eine Überstimulation, wenn man halt die ganze Zeit reist und immer was Neues sieht jede Woche, dass man halt, wenn man eine Woche zu Hause ist, sich dann so denkt, gut, jetzt habe ich alles einmal abgehakt, habe alle einmal gesehen, war in meiner Trainingshalle nochmal und habe nochmal beim Physio vorbeigeschaut oder so und dann, jetzt kann ich auch schon wieder los. Also mittlerweile ist es echt so, dass mir nach einer Woche zu Hause mehr oder minder langweilig wird. Okay, beziehungsweise ist es auch so, dass die Strukturen zu Hause, also so der Freundeskreis und so, das ist halt alles nicht mehr ganz so eng und so tief, sag ich mal, dass man da irgendwie, also ich habe halt einfach auch gar nicht mehr so viele Leute zu Hause, muss ich auch ehrlich sagen, die ganzen Leute, mit denen ich jetzt viel zu tun habe, die reisen halt wie ich die ganze Zeit rum und die sieht man dann halt, wenn man ja wieder irgendwo hinfährt und irgendwie gewöhnt man sich dann halt auch dran. Aber das ist, glaube ich, auch mal eine Phase im Leben und ich glaube, ich bin auch dankbar, wenn das irgendwann auch mal wieder anders wird, aber gerade genieße ich es sehr, ja.
Ja, aber es ist spannend, ne? Weil viele Leute halt ja genau das Gegenteil haben, also wenn die halt viel reisen, dann sind die halt super froh, nach Hause zu kommen und einfach mal, ja, auszuspannen. Aber wie du sagst, es sind, glaube ich, Phasen und es ist ja Wahnsinn, dass du das so genießen kannst. Also das ist ja total schön.
Also ich glaube, das ist halt, ich bin eigentlich immer so ein Typ gewesen, gerne zu Hause, viel zu Hause und so weiter, aber mein jetziger Job erlaubt es mir das halt einfach nicht. Mhm. Und wenn ich das mich dann stresse damit, dass ich zwischen jedem Weltcup unbedingt nochmal nach Hause möchte und Time at home irgendwie verbringen möchte, dann wirkt sich das halt irgendwie negativ aus. Deswegen hat sich das Stück für Stück in so ein wieder positives Mindset halt einfach geschiftet, dass es ja irgendwie auch voll cool ist, die ganze Zeit rumzureisen, so viel zu sehen und man das gar nicht mehr als Belastung und Stress halt ansieht und das aus dem Kofferleben, das ist so Standard für mich jetzt geworden und ich habe meine Essentials halt immer dabei, die ich brauche, die mich glücklich machen, in Anführungsstrichen, oder die halt wichtig sind und dann, ja, man muss sich da einfach drauf einlassen und drauf einstellen, weil am Ende des Tages ist das jetzt mein momentanes Leben und ich kann es nicht, in dem Sinne nicht ändern, also ich muss einfach reisen und dann musst du das auch einfach annehmen, damit das gut wird.
Ja, aber wie gesagt, also ich finde das halt super, dass dir das taugt und so, ich meine, das ist ja gleich doppelt schön. Also du hast die Möglichkeit, das zu machen, machst es und findest es auch noch zu jeder Zeit cool. Also das ist natürlich Jackpot. Und wie schaut es denn aus, wenn du sagst, du lebst ja sehr, sehr viel aus dem Koffer? Wie viele Sachen hast du denn so? Also lass mich das kurz erklären. Also ich bin hier eingezogen. Da war ich ja auch so super viel unterwegs und habe eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen aus dem Koffer oder aus meinem Auto gelebt. Da bin ich eingezogen mit einem Sprinter quasi an Sachen, die ich hatte. Wenn ich jetzt ausziehen müsste, und sind jetzt so 5 Jahre später, dann bräuchte ich mal mindestens einen 40-Tonner. Also, ja. Bist du so fokussiert auf die Sachen, die du hast, dass du drumherum gar nicht viel hast? Oder ist es trotzdem so, dass du dieses Ganze, was sich da anhäuft, irgendwie zu Hause rumliegen hast?
Ich tue mir schwer, mein Reisegepäck zu begrenzen. Ist ein bisschen ein Problem. Und solange ich im Alpenraum mit meinem Auto unterwegs bin, ist das relativ stressfrei. Dann kann ich ja kann ich halt auch noch einen Rucksack mehr mitnehmen mit irgendwelchen Sachen oder so. Es unterscheidet sich bei mir immer zwischen Flugreise oder Autoreise halt. Und jetzt die letzten Weltcups waren ja zum Glück alle mit dem Auto und dann packe ich auch irgendwie so klamottenmäßig vielleicht nochmal ein, was mehr ein, was man jetzt nicht unbedingt braucht, aber eben auch so Sachen wie, ich habe so Recovery-Sachen, ich habe so Reboots, die halt für die Beine eine Compression machen und Recovery sind oder so Massageguns und so ein Zeug und vielleicht noch eine Black Roll mehr oder irgendwie sowas. Das habe ich dann halt mit, wenn ich mit dem Auto fahre und habe vielleicht auch noch mein Fahrrad mehr mit, ne? Habe jetzt halt zum Beispiel einen Trailbike mit viel und mit wenig Federweg gerade mit und noch ein E-Bike und wenn ich halt irgendwo hinfliege, dann habe ich halt ein Trailbike mit, fertig. Und da muss man sich dann halt schon nochmal begrenzen, aber wenn man halt dann irgendwie das erste Mal 6 Wochen in Neuseeland und Australien war und halt mit einem Koffer und 2 Fahrrädern gelebt hat, dann geht das halt irgendwie auch und dann begrenzt man sich einfach und man braucht vor allem auch so Klamotten, ey. Ich weiß noch nicht, ob das ein Frauending ist, aber man packt eh immer viel zu viel ein. Und am Ende des Tages brauchst du irgendwie 3, 4 T-Shirts, eine kurze und eine lange Hose und halt Sportsachen so und fertig. Ja. Und dann, so viel ist es halt dann gar nicht. Bei mir sind es eher so die Sachen drumherum, was ich dann immer gerne, so eine Yogamatte noch oder weiß ich nicht, das versuche ich mittlerweile immer noch mitzuschleppen.
Ja, also ich liebe halt Bikepacking aus diesem Grund, ja, weil du hast halt quasi die Tasche vorne, die Tasche in der Mitte und die Tasche hinten und alles, was da reinpasst, nur das kannst du mitnehmen. Also du wirst quasi gezwungen, extrem wenig mitzunehmen.
Ich finde das voll geil, ne? Sich mal zu beschränken. Und es geht voll. Halt dann meistens, oder?
Und es ist halt so eine totale Fokussierung aufs Radfahren, weil du musst jetzt nicht nur dran denken, ja, was ziehe ich denn heute Abend an, weil das ist relativ klar. Also das eine T-Shirt, was du mittags, das ziehst du an.
Ja.
So, ne? Und ich liebe das total, aber wenn man dann halt wieder nach Hause kommt, dann sind halt irgendwie 1000 Sachen. Und du lebst ja auch in einem Leben und hast halt das Privileg, auch von deinen Sponsoren halt super viel Sachen zugeschickt zu bekommen. Du kriegst halt irgendwie jedes Jahr neue Räder. Steht das alles bei dir rum oder bist du relativ gut da drin, das Zeug auch wieder loszuwerden?
Ich versuche das schon alles dann auch wieder loszuwerden. Klamotten ist echt ein Problem. Und da bin ich auch, wenn man sich früher halt noch super gefreut hat, wenn man irgendwie wieder was kostenlos von irgendeinem Sponsor bekommen hat, bin ich mittlerweile so, ey, sorry, danke, aber behaltet's bitte, weil ich habe so viele T-Shirts im Schrank, ich kann nicht noch eins anziehen und gibt's doch jemanden, der sich halt viel mehr drüber freut. Ich habe jetzt, als ich in Freiburg beim Bike-Festival war, habe ich halt ziemlich viele meiner alten Sachen, nicht nur Klamotten, sondern eben auch so Teile vom Bike und sowas, habe ich verkauft dort oder versteigert und habe das Geld dem Freiburger Verein und dem Saalfelder Verein zukommen lassen. Mhm. Also quasi was für die Allgemeinheit getan damit. So eine Aktion werde ich in Zukunft definitiv auch wieder machen, um einfach die Sachen unter die Leute zu bringen. Oder so Giveaways zu machen mit Trikots und so ist eh immer auch cool. Da kriegen wir auch super viel Zeug halt und ich bin da auch immer happy, was wegzugeben. Wobei Trikots ist immer, die sind immer schnell weg, ne? Aber ich habe zum Beispiel so Hosen oder irgendwie sowas so viel zu Hause rumliegen und ja.
Ja, aber das ist ja super, wenn du das halt so nutzen kannst und dann halt auch noch was Gutes tun kannst. Und am Ende ist es ja meistens so, die Sachen ziehst du halt eh nie wieder an.
Ja, und ja dann, also und auch so, wenn du gesponsert ja bist von gewissen Dingen und also zum Beispiel Fox ist natürlich auch, die möchten natürlich auch, dass ich immer das neueste Zeug halt trage.
Ja.
Die neueste Kollektion ist ja irgendwie auch cool, aber ein T-Shirt ist nach einem Jahr nicht abgetragen. So,
ja.
Ne? Gar nicht. Das hast du vielleicht dreimal angehabt oder viermal und dann, ja. Deswegen, das ist, eigentlich ärgert es mich manchmal auch so ein bisschen, wenn man über das Thema Nachhaltigkeit nachdenkt, dass es halt nicht sein müsste, ne? Aber deswegen versuche ich einfach die Sachen dann um die Leute zu bekommen, dass
genau,
es
und dann ist,
getragen wird.
Dann ist es ja super, und, genau, also dann ja, freuen sich
dann. Und dann freue ich mich auch drüber. Und dann, die Leute freuen sich ja auch meistens drüber und dann hat man ein bisschen was Gutes getan, hoffentlich.
Du bist ja in einem internationalen Team unterwegs, ihr habt halt verschiedene Nationen, ihr habt aber natürlich auch recht viele europäische Nationen in eurem Team. Jetzt ist ja gerade EM. Ist das bei euch im Team ein Thema?
Witzig. Ich habe jetzt kurz überlegt, worauf die Frage jetzt gleich abzielt. Es ist Fußball-EM, ne?
Genau.
Kannst du das bitte so dazu sagen?
Weil ich glaube,
ja auch
das
EMs in anderen Sportarten.
Also, ich glaube, das muss ich aktuell nicht dazu sagen.
Ja, ist okay. Aber es ist so witzig, oder? Man sagt, es ist EM und jeder weiß Bescheid, aber
ja.
Es kann ja auch EM in der Leichtathletik sein. Naja, egal. Könnte ich, na egal. Reg ich mich jetzt nicht auf.
Ich reg mich hier nicht auf!
Nein. Witzig, weil ich habe tatsächlich das Eröffnungsspiel geschaut. Da waren wir gerade in Valdisolo und das war der Abend vorm Rennen. Und ich war eben Kopf durch und dann dachte ich, cool, eigentlich mega cool, dass das Spiel gerade ist. Dann kann ich mich berieseln lassen mit Sport und kann abschalten. Aber ich habe es tatsächlich in meinem Zimmer im Bett liegen geschaut und bin auch eingeschlafen bei der zweiten Hälfte, weil es halt schon spät war. Und ich habe aber dann, weil es war gegen Schottland und wir haben zwei oder einen Schotten im Team. Und als es 1-0 gefallen ist, habe ich direkt in die Gruppe geschrieben. Weil die davor haben tatsächlich die Jungs irgendwas noch kurz geschrieben und dann habe ich, als es 1-0 stand, geschrieben, habe ich das einen Stand halt reingeschickt und dann gesagt, ja, mal schauen, wie es weitergeht oder so. Und dann. Ja.
Ich sag mal so, für die Schotten ging es nicht so gut weiter.
Nee.
Für die Deutschen eher schon.
Ja. Ja, genau. Aber tatsächlich, also hat keine Ahnung, bei uns im Team geguckt und Fußball ist nicht ganz so das Thema.
Okay. Das
Riesending.
Ich hätte mir halt gerade vorstellen können, dass mit euren Mechanikern oder mit Steve oder so, dass die dann halt schon vor allem die England-Spiele sehr, sehr doll feiern und es könnte ja noch passieren, dass Deutschland gegen England spielt. Und das würde mich.
Vielleicht kommt es dann nochmal zu. Ja, weiß ich nicht.
Okay. Lass uns kurz über deine letzten zwei Weltcups reden. Also wir haben kurz vor dem letzten Weltcup vor dem vorletzten Weltcup in Leogang miteinander gesprochen, kurz bevor du losgefahren bist. Da hast du gesagt, du probierst es mal zu fahren wegen deiner Ellbogenverletzung, aber du weißt noch nicht, wie es ist und wenn es regnet, wird es eh schwierig.
Dann kam eigentlich alles zusammen.
Ja, genau.
Ich bin trotzdem gefahren.
Deshalb wollte ich fragen, wie ist es da gelaufen, beziehungsweise wie waren vor allen Dingen so die Tage vor dem Rennen?
Die Tage vor dem Rennen, es war halt super, super schwierig, weil es irgendwie doch noch sehr, sehr knapp war, die Zeit zwischen Verletzung und dem ersten Trainingstag. Und ich habe wirklich bis zum, also der Mittwoch war dann der erste Tag, Freitag war ja das erste Training und Mittwoch hatte ich ein Shooting mit Boa, musste quasi aufs Rad. Ich meine, ich hatte denen schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich fahren kann, wir müssen es probieren. Und da habe ich quasi das erste Mal auf dem Rad gesessen und wir sind irgendwie so eine Flowline gefahren, haben halt ein paar Shots gemacht und dachte geht eigentlich. Also ich habe eine Orthese getragen, ohne die wäre es auf keinen Fall gegangen. Als ich die angezogen habe, hat sich das so viel stabiler schon mal angefühlt. Da habe ich gedacht, okay, let's go. Ja, und dann bin ich irgendwie Trailbike gefahren und eigentlich ging's. Wir sind aber dann halt irgendwie die ganze Flowline noch, nachdem wir das Shooting hatten, die 2 Stunden noch bis runter gefahren und von ganz oben in Leogang, keine Ahnung, wir waren da 10 Minuten unterwegs, Viertelstunde. Und die ganze Zeit diese Bremswellen, das hat den Arm so durchgeschüttelt, dass es halt irgendwie gar nicht geil war und der auch wieder ein bisschen eingeblutet ist und dann auch ein bisschen dick war am Donnerstag. Und dann habe ich irgendwie schon gedacht, das wird nix. Und unser Physio hat dann auch so ein bisschen seine Bedenken geäußert. Und dann tatsächlich am Freitag früh, nachdem der Tag einen Abendtag Ruhe hatte, war wieder alles Flüssigkeit einigermaßen raus und hat sich wieder besser angefühlt, mehr Bewegungsradius und so weiter. Und dann bin ich halt die 3-4 Läufe gefahren am Freitag im Training und es ging mega gut irgendwie. Weil Downhillrad ist halt kein Trailbike, ne? Hat eine ordentliche Gabel vorne drin. Und was halt ging, waren so große Stufen, wenn so Dropkanten kamen. Das war immer kein Stress. Das waren eher so diese kleinen Schläge, Vibrationen. Oder wenn ich irgendwo abziehen musste, weil ich konnte nicht so richtig ziehen am Lenker. Das hat dann einfach wehgetan.
Das sind aber wahrscheinlich diese Bremswellen, ja, von denen du geredet hast. Ich meine, die kennen wir alle aus dem Bikepark. Die sind wahrscheinlich deutlich schlimmer wie so eine Downhill-Strecke, wo du halt dich auch auf die Einschläge vorbereiten kannst, beziehungsweise, oder?
Genau, also das, genau, die sind halt zum einen auf so Flowlines oder auf so Bikepark-Lines halt oft überall, weil da ja auch eher unerfahrene Leute fahren, die halt, oder das hat nicht mal was mit Unerfahren zu tun, sondern einfach, die werden halt viel öfter frequentiert und dann wird vielleicht auch mal schon viel früher gebremst und dann fahren sich einfach viel mehr Bremswellen oder andere Bremswellen auch aus als beim Weltcup. Im Weltcup hast du dann mal irgendwie eine Passage oder vielleicht mal 2 Passagen, wo es schon auch mal ordentlich schüttelt, aber dann geht's wieder. Und bei uns werden die Bremswellen auch eher tief, dass es dann richtig Schläge werden, als dass das so Vibrationen sind. Und von daher ging das tatsächlich. Und ich glaube, es ist auch das Fahrrad gewesen. Also, ob du nun halt 160 oder 200 mm Federweg vorne hast oder eine 40 oder eine 36 drin, das macht halt auch einen Unterschied. Ja, und dann war der Freitag der Trainingstag. Also muss halt auch sagen, dass es Leogang die Strecke auch nicht so mega anspruchsvoll ist im oberen Teil. Das hat mir viel gebracht, es war geil. Und es hatte ja geregnet, ist dann aber immer trockener geworden. Und ja, ich habe mich dann irgendwie doch echt gut gefühlt. Und am Samstag war es relativ trocken auf der Strecke. Und dann bin ich die Quali easy runtergerollt, war 7. und habe mich aber schon irgendwie auch gut gefühlt. Und bin dann in meinen Semifinallauf reingedroppt halt und hab schon auch ein bisschen gepusht, weil ich es irgendwie gespürt habe. Dachte, es geht irgendwie geil und ich kann irgendwie fast 100% fahren. Ich merke die Verletzung gar nicht mehr. Und dann bin ich ja leider unten im Stallstück gestürzt, weil ich schon auch ein bisschen K.O. war. Ja, und ab da ging es irgendwie bergab. So, der Sturz an sich war eigentlich gar nicht schlimm. Der hat auch null am Ellenbogen wehgetan. Ich bin zwar auf den Ellenbogen gefallen, aber ich habe das nicht gemerkt. Aber ja, das hat dann irgendwie kräftemäßig einfach, also ich glaube, ich habe es einfach kräftemäßig übertrieben. Ich habe mich zu gut gefühlt, bin dann doch zu viel gefahren und die 2 Full Runs am Samstag waren zu viel, schon noch für den Arm und für die Verletzung, dass ich dann einfach am Sonntag extrem körperlich K.O. war, einfach so, es war keine Energie mehr im Körper. Plus, es hat geregnet über Nacht nochmal, es ist mega nass geworden und eigentlich habe ich gesagt, wenn es nass ist, fahre ich nicht.
Ja, ich habe es auch noch in den Ohren.
Ich habe es dann irgendwann auch nochmal so im Kopf gehabt, aber dann war, ich dachte so, jetzt sind wir schon so weit gekommen, ich bin gestern auf den Arm gefallen und es hat nicht wehgetan. Come on, das wirst du doch wohl jetzt hinkriegen, aber dann war es irgendwie doch viel rutschiger, als ich dachte, ich bin im Training früh 3-mal hingefallen. Alles keine schlimmen Stürze, aber irgendwie knockt es dann doch ein bisschen am, zum einen Selbstbewusstsein, zum anderen an der Kraft halt. Und ich war einfach, ich war selten so K.O. für den Rennlauf wie ein Leogang. Okay. Ja, dann bin ich da oben gleich noch weggerutscht und dann war es halt, ach, hat mich geärgert. mich ziemlich geärgert, weil es wäre ein 6. 7. Platz drin gewesen.
Aber du hast dich ja dann trotzdem entschieden zu fahren, obwohl du ja eigentlich wusstest, boah, ich bin erstens ziemlich platt und warum machst du das? Weil du weißt ja, du kannst ja die gute Leistung nicht bringen das oder stimmt. keine Top-Leistung, aber du bekommst trotzdem Punkte noch, oder?
Genau, also zum einen, dadurch, dass ich dann im Finale war und solange ich quasi unten ankomme und kein DNF, also kein Did Not Finish mache, bekomme ich 50 Punkte und das ist schon relativ viel für den Overall. Das war halt zum einen der Ansporn und zum anderen bin ich auch echt schlecht im einfach mal aufgeben und Nein sagen. und ich habe dann schon gedacht, come on, one more run, let's push und wird schon gehen und ich meine, vielleicht dass ich da oben weggerutscht bin, das war halt irgendwie so, das war halt unnötig. Der Sturz dann unten im Wald, der war irgendwie absehbar, dass der kommt. Aber mein Ziel war es halt, ich habe mir oben warm gemacht, habe gesagt, ich will einen guten Lauf bis zum Ende des Motorways fahren und alles, was danach kommt, ist Zugabe. Das war so meine Herangehensweise. Und ich wollte es wenigstens probieren, weil irgendwie, ich finde, für mich ist das immer so im Kopf, wenn ich es nicht wenigstens probiert habe. Und es war halt auch so, dass es war ja, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich mache den Ellenbogen schlimmer, wenn ich jetzt noch einen Lauf fahre. Das ist nicht die Verletzung an sich ist gerade nicht das Problem, sondern einfach, dass die Energy Levels halt einfach super niedrig sind. Und es hätte auch klappen können.
Ja, das keine stimmt. Ahnung. Und du hast ja vielleicht dann auch so ein bisschen Selbstbewusstsein tanken können, zumindest, also gar nicht mal so fahrtechnikmäßig, aber halt ellbogenmäßig, dass das schon hält für das nächste Wochenende, weil da ging es gleich nach Val d'Isol und da ist ja schon eine Strecke, wo man eigentlich mit 100% ankommen sollte, oder?
Mhm. Und das war dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir hatten nur 3 Tage dazwischen Pause, weil es war ein Samstagrennen in Val d'Isola, also ging es dann Mittwoch schon mit Trackwalk los und Donnerstag schon wieder das erste Mal auf dem Rad. Und Val d'Isola ist halt einfach eine ganz andere Strecke als Leogang. Und tatsächlich hat mir Val d'Isola dann doch ziemlich deutlich gezeigt, dass ich noch verletzt bin. Ich war anstandslos überfordert mit der Strecke. Das habe ich selten, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so überfordert mit einer Strecke war. Okay. Weil es auch noch nass war und sich dann so tief ausgefahren hat. Ich bin früh im ersten Training nur eine Lap gefahren, um mir anzuschauen. Also man kann nicht mal sagen, dass ich eine Lap gefahren bin, weil ich bin ab einem Drittel der Strecke eigentlich alles umfahren, weil ich, wenn du nicht ein bisschen Geschwindigkeit mitbringst, dann wird es einfach super gefährlich und dann stürzt du halt auch. Oder dann stürzt du auch schlimm, weil es dort halt auch steil ist. Ich hatte halt Angst vor steilem Gelände, weil da war der Ellenbogen, da war die Kraft halt einfach noch nicht so da und ich hatte super Angst, dass mir mal irgendwie der Arm abklappt und ich dann über den Lenker gehe, weil ich es irgendwie nicht halte. Oder weil ich halt schlecht auf dem Rad stehe. Und das hat sich dann irgendwie durch das ganze Wochenende gezogen, ich habe es bisher nirgendwo so kommuniziert, aber ich bin bis zum Samstagmorgen, und das war der Renntag, die Strecke nicht im Ganzen gefahren. Also ich bin immer eine gewisse Passage umfahren und habe runtergeschoben. Und das auf einem Downhill-Weltcup, ne?
Ja.
Als Topfahrerin. Also da habe ich mir dann am Freitagabend, so gedacht, Nina, wenn du es nicht auf die Reihe kriegst, morgen diese Passage zu fahren, dann brauchst du hier nicht antreten. Also dann brauchst du nicht einen Weltcup fahren, ne? Mhm. Aber einfach, weil ich so, es war dann in meinem Kopf, war die Verletzung dann so sehr doch noch drin und ja nicht über den Lenker gehen und sich irgendwo abstützen müssen mit dem Arm. Weil das wäre schon nochmal eine andere Geschichte. Die Stürze in Leogang waren ja immer nur weggerutscht und so seitlich draufgefallen. Das ist nicht schlimm, aber sobald du irgendwo vorne drüber gehst im Stall, ciao, Kakao. Ja. Naja, und dann habe ich mal kurz ein Gespräch mit mir selbst geführt am Freitag nach dem Training und habe mir in den Arsch getreten quasi. Und weil das war auch wieder so ein Punkt, ich war kurz davor da auch sozusagen, ja, dann lass mal es halt sein. Ich bin halt einfach doch noch zu sehr verletzt und es geht halt nicht. Aber das war wieder der Punkt, nein, das kann doch jetzt nicht sein, dass du jetzt aufgibst. Und ich hatte halt so ein Gefühl, es ist gerade nur ein mentales Ding und nicht, weil der Ellenbogen doch so sehr verletzt ist, sondern ich wusste schon irgendwie, der wird schon halten, das wird funktionieren. Du musst es nur im Kopf halt hinkriegen, vom Selbstbewusstsein her. Ja, wie gesagt, und dann haben ein paar kurze Worte mit mir gesprochen und dann ging es auch am Samstagmorgen. Ich bin dann in der ersten Trainingsabfahrt zum ersten Mal in Lauf gefahren, wo ich jede Passage auch gefahren bin, ohne Fuß runter, ohne Schieben, ohne irgendwo drum rumfahren. Ja, dann habe ich meinen zweiten Trainingslauf gemacht, der war dann auch noch ganz okay und dann war mein Rennlauf mein erster und einziger Fullrun. Boah. Ich hatte ein bisschen Schiss vor dem Full Run. Ich habe Ethan oben beim Warm-Up, also meinem Scheiniger, beim Warm-Up noch gesagt, dass er mich bitte nicht schimpfen soll, falls ich irgendwo anhalte und ja, Arme ausschüttel, weil ich es nicht mehr halte. Ich hatte wirklich Schiss davor, dass ich es irgendwie nicht halte bis runter. Ja. Aber es ging dann tatsächlich. Dadurch, dass ich in Anführungsstrichen so langsam gefahren bin, hatte ich gut Zeit, immer wieder mich zu erholen. Und ich war nicht ganz grau im Ziel unten. Ja. Habe ich dann so gedacht, hätte es doch ein bisschen pushen können. Ne? Aber naja.
Aber jetzt hast du wenigstens die zwei Rennen die Saison trotzdem noch mit dem Haken dahinter und hast ja noch mal einiges an Punkten gesammelt. Ich glaube, in...
Ein bisschen.
Genau. Ja. Ist natürlich jetzt für den Overall nicht so super gut, aber die Saison ist ja auch noch lang und es kann ja bei allen Leuten immer noch was passieren. Von daher...
Jetzt also ich bin immer noch Vierte im Overall, wie ich auch vor den Rennen war, aber natürlich jetzt mit deutlich mehr Punktabstand nach vorne. Mhm. So, Walli ist schon deutlich weit weg, aber ich meine, 2 und 3 ist auf jeden Fall noch in Reichweite. Mhm. Aber wie gesagt, auch bei Walli kann irgendwas passieren. Es kann sich bei uns ja so schnell jemand verletzen und wenn er dann mal irgendwie 2 Rennen ausfällt, dann... Es sind halt nur noch 3 Rennen, das ist halt der Punkt. Es ist jetzt Léger in 2 Wochen und dann ist noch Loudonville und Mount St. Anne. Sind halt nur 7 Rennen dieses Jahr. Das war auch ein Grund, warum ich die 2 Rennen unbedingt mitfahren wollte, weil wenn du 2 von 7 nicht mitfährst, dann ist es halt gelaufen. So. Und ich habe zumindest ein paar Punkte mitgenommen, Schadensbegrenzung gemacht und ja.
Wie, also dann warst du jetzt eine Woche zu Hause und hast in deinen Strukturen trainiert. Wie geht's dem Ellbogen jetzt aktuell?
Ziemlich gut. Die Kraft kommt langsam zurück, das ist ganz cool. Es ist so geil, ich stehe im Gym und mache Bizeps Curls. Habe ich auch noch nie gemacht, ne? Aber irgendwie muss der ja wieder zurückkommen. Ja. So Bizeps, Trizeps vor allem. Das ist eigentlich sind die Schwachstellen. Liegestütze geht auch schon besser. Es wird auch jeden Tag ein bisschen besser, aber ich kann noch nicht. Ich mache Liegestütze immer nur bis zur Hälfte. Also ich gehe nicht ganz runter oder halt auch bei den Bizeps Curls kann ich auch nicht viel Gewicht nehmen und so, weil sobald ich in den Anschlägen quasi arbeite des Bewegungsradius ist, da kann ich kein Gewicht drauf geben. Es tut einfach noch zu sehr weh an den Bandstrukturen und jeden Morgen, wenn ich aufwache, tut mir auch der Arm irgendwie weh. Ich weiß nicht, ob ich immer irgendwie komisch liege oder so. Dann muss ich dann immer so 2 Minuten ein bisschen durchbewegen und rummassieren und dann geht das schon wieder. Mhm. Aber ich bin für Léger relativ zuversichtlich. Die Kraft wird leider noch nicht wieder ganz da sein, wo sie vorher war, das merke ich jetzt, aber ich denke, das wird schon und die Strecke in Léger ist jetzt auch nicht so mega anspruchsvoll. Ich bin jetzt noch nicht wieder Downhill gefahren, mein Mechaniker hat mein Downhill-Bike einbehalten, der hat gesagt, das kommst du nicht mit, du fährst jetzt erstmal eine Woche mindestens kein Mountainbike und dann kannst du noch mit Trailbike fahren und wenn du nach Mosin kommst, kriegst du das Rad. Mhm. Deswegen jetzt am Samstag, Sonntag werde ich immer 2 Tage Downhill fahren, vor Léger und dann rennen. Ja.
Okay, ja, dann drücke ich dir da auf alle Fälle den Daumen, dass das halt echt gut funktioniert und ich meine, es sind immer 2 Sachen, das ist immer der Körper und der Kopf und dass beides wieder auf 100% ist oder zumindest annähernd 100%, wenn du nach Léger gehst und dann nochmal anständig Punkte einsammelst. Was dieses Jahr auch so ein bisschen speziell ist, finde ich, ist das Wetter. Also wir haben, ich weiß nicht, ich fahre die ganze Zeit über nasse Trails, ich glaube, dir geht's ähnlich, oder? Mhm. Was auch irgendwie spannend ist, aber was macht es mit so einer Saison, wenn das Wetter so, durchwachsen ist?
Ja, also wenn Leogang und Valdi Sole trocken gewesen wären, hätte ich, glaube ich, deutlich besser auch nochmal fahren können, weil das mir einfach mehr Selbstbewusstsein gegeben hätte mit der Verletzung. Aber es waren ja beides Regenrennen. Ich habe Val di Sole noch nie so nass gesehen. Da ist das Wasser aus dem Boden gekommen. Und normalerweise, und ich habe noch gesagt, als wir hinfahren, Val di Sole ist ja immer trocken. Mhm. Und wenn es ein bisschen regnet, dann ist es nach 2-3 Stunden eh wieder getrocknet, weil der Boden kann so viel Flüssigkeit aufsaugen. War halt nicht der Fall. Weil es einfach so grundnass überall ist, ne? Es ist der ganze, ich weiß nicht, ob es überall in Europa ist, aber auf jeden Fall in Deutschland und im Alpenraum regnet es ja so viel die ganzen letzten Wochen, dass das, zum Beispiel auch beim so Rennfahren, ich bin nicht ganz so, weil wir einfach auch die letzten Jahre nicht so viele Schlammrennen hatten, beziehungsweise du selten Bedingungen im Bikepark hast, dass du zum Beispiel einen Wetscream oder halt einen Shorty aufziehst, vor allem Wetscreams fährst du eigentlich kaum, aber im Rennen brauchst du es halt dann öfter auch mal. Jetzt auch in Val di Sole war das so, fahren wir jetzt einen Shorty, fahren wir einen Redscreen. Ich habe einfach nicht genug Erfahrung auf den Reifen, muss ich ehrlicherweise zugeben, weil ich auch erst seit jetzt 2 Jahren auf Maxxis bin. Deswegen ist es vielleicht eigentlich ganz geil, dass es jetzt mal noch ein bisschen mehr regnet, dann kann ich auch mal im Bikepark Wet Tires fahren.
Ja.
Und mich da ein bisschen wohler fühlen, damit du dann auch im Rennen da nicht noch irgendwie ein, zwei Abfahrten brauchst, um zu überlegen, welchen Reifen du jetzt nimmst.
Aber mit so einem Trainingstag macht es ja auch was, oder? Also es ist viel mehr Arbeit, immer das Rad wieder sauber zu machen und. An so einem trockenen Rennen fährst du ja wahrscheinlich hier schon so verschiedene Laps hintereinander, bevor du wieder in die Pits gehst, oder? Oder nee, fährst du nach jedem Run wieder in die Pits?
Ich fahre nach jedem Run in die Pits, um mit meinem Mechaniker zu besprechen, ob wir was am Fahrwerk oder am Fahrrad generell ändern müssen, um mir meinen GoPro-Lauf anzugucken und zu analysieren, wo ich vielleicht noch was, wenn das besser oder anders machen kann, und auch um mich einfach mal 5 Minuten hinzusetzen, um im Kopf den Lauf zu bearbeiten und zu überlegen, was mache ich jetzt beim nächsten Lauf. Also ich gehe ja nicht einfach hoch und denke mir so, yo, ich habe Spaß und fahre jetzt halt, mache jetzt ein Lap for fun, sondern es ist halt Arbeit und ich setze mir was in den Kopf, was ich für den Lauf machen möchte und umsetzen möchte, was ich entweder Lines probieren oder am Fahrwerk was geändert haben möchte oder was weiß ich, ich sage, ich möchte den Sektor jetzt auf Pace fahren und die anderen chill ich eher. Und dann werde ich danach aus, hat es geklappt, wo kann ich das nochmal besser machen, was mache ich jetzt im nächsten Lauf. Und deswegen tut es mir mega gut, nach jedem Lauf kurz ins Pit zu kommen, auch was zu trinken, kurz was zu essen vielleicht, runterzukommen, im Kopf durchzugehen, was mache ich als nächstes und dann gehe ich wieder hoch. Und deswegen tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt dieses Riesenteam habe und diesen Mega-Support habe, ist es für mich relativ gleich, ob es nun regnet oder nicht. Also klar, es ist irgendwie ganz cool, wenn es trocken ist, weil dann hast du nicht überall diesen Schlamm und es ist halt alles ein bisschen einfacher. Aber jetzt mal angenommen, ich komme komplett schlammig, Handschuhe dreckig und alles ins oder die Brille auch ins Ziel, nach einem Lauf ins Pit runter, dann nehme ich mir ein paar neue Handschuhe, nehme mir eine neue Brille und dann putzt Ethan in der Zeit mein Fahrrad halt fix und dann ist das wieder ready to go. Mhm. Wie als wäre es, also er putzt es nicht nach jedem Schlammlauf, aber er sprüht es oft schon ab halt.
Ja.
Dass es wenigstens nicht mehr so schwer ist und alles. Und da wird mir halt so viel abgenommen, deswegen, das wäre früher als Privateer halt ein Mega-Ding gewesen, aber jetzt mit dem Team ist es mir völlig gleich, ob es regnet oder nicht.
Okay. Das finde ich total spannend, weil das wäre für mich, glaube ich, total schwierig, weil ich zum einen Schwierigkeiten hätte, also du musst quasi in den Run starten, musst du irgendwie bei 100% sein, musst halt voll fokussiert sein und dann bist du im Pit und kommst halt wieder runter und dann für den nächsten Run geht's wieder hoch. Und dieses, dieser mentale Rollercoaster quasi, würde mich, glaube ich, unfassbar müde machen. Ich glaube, das ist dann vielleicht aber auch nur Trainingssache. Aber und ich gucke schon immer, wenn ich irgendwelche Strecken fahre, okay, ich stelle mir das so vor, dass ich das aber dann hier und da anders fahre und merke mir wirklich den größten Teil der Strecke, wie ich das anders fahren möchte. Und will dann eigentlich so schnell wie möglich wieder aufs Rad und zu probieren, solange ich es noch komplett im Kopf habe, wie es halt funktioniert. Aber es ist wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen Downhill und Enduro, dass ihr natürlich viel mehr Zeit habt zu trainieren und wirklich ja jede Wurzel kennt. Und beim Enduro hast du halt maximal 2 Mal, wo du das fahren kannst.
Ja.
Aber ich versuche das wirklich so relativ schnell hintereinander zu machen, um auf einer Strecke besser zu werden. Das ist aber jetzt nicht nur beim Radfahren so, sondern es ist eigentlich bei jeder Sportart, die ich mache. Sind ja so oft so Leute am Rand, die sagen, ja, du musst das so und so machen. Und mich regt das immer so unfassbar auf, weil ich weiß das dann schon, dass ich das falsch gemacht habe und warte, bis ich das dann quasi direkt nochmal, also, ne?
Am liebsten absteigen, hochschieben und gleich nochmal fahren.
Genau, beim Radfahren so, genau, aber jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, also wir sagen jetzt mal Tennis spielen oder sonst irgendwas, oder auch Fischen, ja, ich mache ja hier Fliegenfischen, das ist ja auch okay. So, da ist ja Bewegung. Und wie du das so machst, ist ja super komplex, damit das halt funktioniert mit dieser Schnur. Und ich spüre das dann, ich habe ein relativ gutes Körpergefühl und ich spüre, okay, hier war der Fehler. Jetzt will ich das sofort nochmal machen, damit ich halt diesen Fehler, den ich gerade gemacht habe oder den ich gespürt habe, diesmal darauf achten, dass ich das nicht mache. Und wenn man dann halt quasi in so einer Lesson ist und der Fischlehrer sagt dann, ja, jetzt warte mal kurz, lass uns das nochmal irgendwie analysieren und du musst es so und so, dann flippe ich aus. Das kann ich halt überhaupt nicht. Ich denke so, lass mich! Also weil ich halt eben meine eigenen Fehler halt dann schon erkannt habe.
Ja.
Genau. Aber es ist spannend, dass du das dann halt so machst oder du damit halt erfolgreich bist dann.
Naja, ich glaube, es ist situationsbedingt halt auch. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, es gibt auch manchmal eine Passage oder sowas, wo ich in der Linie komplett nicht gut gefahren bin und dann steht hoffentlich vielleicht auch noch Steve oder Gazi, unsere 2-Line-Scouts irgendwie da und dann halte ich halt an und dann kann ich die Bühne gleich nochmal fahren, dann schieben die mir mein Rad hoch oder ich schieb's halt selber hoch, je nachdem, und fahre die halt gleich nochmal, weil ich halt gemerkt habe, boah, das hat gar nicht funktioniert. Oder ich habe halt nur noch einen Trainingslauf und will aber zwei Optionen probieren und schieb halt nochmal hoch, um die andere zu probieren. Also das kommt definitiv auch vor, aber es ist natürlich auch immer halt anstrengend und du musst immer weit hochschieben, dass du auch wirklich mit dem Speed reinkommst und das Mindset wieder bekommen. Also mir zum Beispiel fällt es oft leichter, wenn ich aus einem Flow-Run halt komme, das dann umzusetzen, und ich habe das halt wirklich haargenau im Kopf. Ich stehe oben im Gate und weiß, wann ich anhalten will und gehe nochmal im Kopf durch, welche Sachen ich jetzt in dem Abschnitt halt machen möchte, was ich verändern möchte. Aber ich gebe dir halt recht, diesen Drang zu haben, es sofort zu ändern oder besser zu machen, was aber halt manchmal einfach nicht geht, weil du halt dann weitergefahren bist oder entweder hast du keinen Trainingslauf mehr oder. Also dann muss man sich halt in der Geduld quasi üben, um das später nochmal hinzubekommen. Und ich gehe es dann einfach im Kopf halt ganz viel durch und visualisiere das nochmal, wie ich das jetzt machen will, damit es dann auch hoffentlich bei dem einen weiteren Versuch, den ich nur noch habe, klappt. Und wenn du das gerade so mit dem Fischen halt vergleichst, muss ich halt ans Speerwerfen denken, weil das war bei uns früher beim Werfen, du hattest halt viel öfter die Möglichkeit, das zu wiederholen. Du hast den Wurf gemacht, dann war das und das schlecht und dann bist du halt wieder in Anlauf gegangen und hast eine Minute später halt den nächsten Wurf gemacht und konntest es halt direkt umsetzen und verbessern. Aber das ist halt beim Downhill einfach oft nicht möglich. Außer du machst das richtige irgendwie Skills, Techniktraining auf dem Asphalt, auf dem Parcours oder mit nur zwei Kurven im Wald oder irgendwie sowas, ne? Aber das ist der Unterschied zwischen, ich glaube, ich trainiere was und ich bin halt im Rennen, wo ich das Trainierte am Ende anwenden muss und es nur noch um Kleinigkeiten geht.
Ja, gut, bei Olympia sagst du auch nicht, ja, nee, komm, gib den Speer nochmal, ich würde das nochmal machen.
Richtig. Ich werfe mich ja nicht bei Olympia, beim Speerwerfen werfe ich mich ein und mache meine Warm-Up-Würfe und fange dann an, grundsätzlich an meiner Technik oder meinem Anlauf zu schrauben und irgendwie nochmal einen Schritt nach hinten zu gehen oder weiß ich nicht was, ne? Ja, dann sollte es ja eigentlich grundsätzlich sitzen.
Ja. Okay, ja, verstehe. Ja, und eben, ich glaube, das ist halt der Unterschied, dass halt vielleicht beim Enduro ist halt, so wie du immer schön sagst, alles ins Training. Und
also das hast du nicht vergessen.
Ja, genau. Und da ist, ich glaube, da hat man vielleicht ein bisschen mehr oder einfach weniger Zeit, sich so Gedanken zu machen. Man muss das halt relativ schnell. Und ich glaube, wenn du halt 6 Strecken lernen musst, ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen nicht so detailliert wie jetzt bei euch.
Ja. Ne? Auf jeden Fall. Also bei uns ist ja, ne, wir haben diese 3-4 Minuten Abfahrt und da muss ja jede Kurve am besten sitzen und jede Wurzel kennst du, jeden Stein, und das ist natürlich beim Enduro. Ich bin noch nie in Enduro-Rennen auf internationalem Niveau gefahren, aber so die kleinen, die ich halt bisher gefahren bin, das ist dann so, du hast so den Charakter der Strecke im Kopf, du hast so die 2-3 Schlüsselstellen im Kopf. Und was mich auch gerade so ein bisschen, mich erinnert das auch gerade so ein bisschen dran, wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Enduro-Strecke irgendwo einen Fehler machst in irgendeiner Kurve oder so, also theoretisch musst du das, also oft, du weißt ja, wie es besser gewesen wäre, sagst du ja selber, du hast ein gutes Körpergefühl, ne, und merkst dann eigentlich sofort, was falsch war und wie du es hättest besser machen müssen. Und dieses Wissen allein reicht doch eigentlich aus, um es dann im Rennen richtig zu machen, oder? Also du hast es ja bestimmt schon viele Male vorher richtig gemacht und einfach nur aus Grund X dieses Mal halt nicht. Aber dadurch, dass du das Wissen hast, dass du es ja eigentlich kannst, musst du das ja gar nicht mal unbedingt nochmal fahren, sondern du bist dann einfach, du bist dir dessen bewusst, wenn du ins Rennen kommst, die Kurve lief nicht so gut wegen dem und dem, deswegen mache ich jetzt das und das und dann klappt's. Und dann klappt's auch, oder?
Ja, also, stimmt, da hast du schon recht. Es sind natürlich manchmal so Ideen, die man hat, wo man sich halt überlegt, würde das jetzt funktionieren? Das wäre mega, wenn das funktionieren würde.
Ja, aber so irgendeine Highline oder ich dappel irgendwo rein oder okay, gut, ja, verstehe ich.
Genau. Aber
gut, aber dann hat es halt nicht geklappt und dann habe ich eine B-Option und dann mache ich die halt, oder?
Ja, das stimmt. Genau, also bei Enduro ist es halt einfach so, Fehler minimieren, ja, und bei euch ist es ja einfach fehlerlos fahren. Ich glaube, das ist, ne?
Ja, das ist ja auch viel hohe Präzision.
Ich meine, der Fabian Borelli hat immer gesagt, Downhill ist die Formel 1 des Radsports und das sehe ich genauso. Mhm. Also ich meine, wie krass fehlerlos ihr eigentlich da runterfahrt und was ihr alles da wisst und was ihr da rumschraubt, das finde ich schon krass. Und aber Enduro ist halt, ja, guckst du mal.
Es ist, naja, ja, aber ich finde im Top-Bereich mittlerweile, die sind da auch so, ja, die arbeiten auch so viel an den Rädern und alles und sind da auch sehr präzise unterwegs. Aber es ist natürlich, wenn du halt 6 Stages fährst, versus im Endeffekt eine beim Downhill.
Genau, da kannst du ja gar nicht dein Rad perfekt einstellen.
Ja, und dann macht halt auch der eine Fehler nicht ganz so viel aus, weil du einfach eine viel längere Fahrzeit grundsätzlich hast. Ne? Ja. Aber ja, und es ist einfach ein bisschen andere Herangehensweise. Ne?
Ja.
Downhill und Enduro.
Ja. Ja, das ist ja auch so total schön, dass es das eben gibt, dass es halt unterschiedliche Rennen sind. Und genau. Ja, ich war jetzt mit einem guten Bekannten von uns beiden am Wochenende im Erzgebirge mit Michael Kull.
Ach,
dem hast du, glaube ich, auch schon ein bisschen Zeit verbracht oder ein paar Videos gefilmt. Ne?
Genau.
Und
was habt ihr gemacht?
Wir haben so ein Pre-Shooting gemacht, also Content-Produktion für dieses Gravel-Camp, was wir vom 30. August bis 1. September dort haben. Und oben in Altenberg im Erzgebirge haben wir zusammen mit Globetrotter so ein Gravel-Camp, wo du so an 2 Tagen jeweils so 3 Touren fahren kannst mit irgendwelcher, mit so Lagerfeuergesprächen danach und Vorträgen von zum Beispiel cool. Sebastian Breuer oder so. Ich glaube, das wird mega cool und dafür, um da noch Werbung für zu machen, haben wir halt eben Fotos gemacht und Videos gemacht und ja, das hat mich total gefreut, wieder mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Ich mag das immer total gerne, mit dem zusammenzuarbeiten. Und vor allen Dingen hat es mich auch wieder gefreut, in dieser Region zu sein. Warst du schon mal dort in der Ecke? Klar, du bist immer in Klinovic, ne? Ja, aber so ein bisschen weiter hoch. Warst du da schon mal? Richtung Dresden oder Richtung Altenberg? Ja, genau.
Ein bisschen weiter hoch. Hat unsere Geolehrerin früher. Das gab's nicht. Links, rechts, oben, unten gibt's nicht auf der Karte, ne? Erinnert mich gerade da dran.
Also ich muss gestehen, dass ich auch gerade über Norden nachgedacht hatte. Und dann ist es jetzt wirklich Norden? Ich sag mal hoch.
Nord und ich bin Nord-Süd, ist immer noch easy. Aber Ost-West, das verzocke ich auch ganz oft. Da muss ich mal kurz mir die Karte vorstellen und dann klickt's.
Dann geht's, ja genau.
Aber ich hätte jetzt sie auch nicht sagen können, wo Altenberg liegt. Also ich weiß es gerade gar nicht. Also ich war noch nicht dort.
Ja.
Aber genau, Klinovec halt, ja.
So grundsätzlich, so dieser Erzgebirgskamm, wie findest du das da und Tschechien
es
und
gibt,
so?
Es gibt mega coole Trailriding-Spots. Die ganzen, ich sag mal, die ganzen Cracks, die im Erzgebirge wohnen. Also die Fahrradfahr-Verrückten. Die haben da coole Spots gebaut. Ich war in Schopauma fahren, mega coole Trails und ich weiß, also noch ein paar andere Orte, ich hab's jetzt gerade alles mal gar nicht mehr im Kopf. In letzter Zeit weniger, aber so vor 3-4 Jahren macht das schon echt, also wo Max ja auch wohnt, ne, da in der Region, ist auch cool zum Trailbike fahren und ansonsten Klinovec halt viel gewesen.
Also ich finde die Trails extrem gut dort. Ich finde auch die Landschaft super schön, aber ich finde auch irgendwie die Kultur so nice. Also weil du fährst über die ehemalige Grenze oder so und ja, keine Ahnung, es ist halt einfach sofort ein anderes Land und ich finde es aber total schön. Also wir waren jetzt wieder in so Regionen da auf der tschechischen Seite bei Altenberg, ey, das ist so unfassbar schön, so diese Hochebene und dann, ich mag ja auch so ein bisschen diese leicht abgerockten Häuser und weil da ist ja oft so, okay, das Haus ist ein bisschen abgerockt, aber drumherum schaut es trotzdem schön aus. Also die geben sich halt trotzdem super viel Mühe. Und dieser Wald da, mir gefällt das da einfach unfassbar gut. Also das ist wirklich eine Region, die, glaube ich, die wenigsten Leute so am Schirm haben, oder? Also alles, was vielleicht jetzt nicht so aus Sachsen kommt und so die Nähe dazu hat, hat es, glaube ich, nicht auf dem Schirm, wie schön das da ist.
Glaube ich auch. Ich muss auch sagen, Weltcup Polen, ne? Ich bin zwar das erste Mal so richtig in Polen halt auch und ich war positiv überrascht von allem. Also von halt der, klar, Landschaft war ganz cool, die Strecke war cool, die Leute waren super nett und offen und freundlich und man hat sich mega willkommen gefühlt. Es war irgendwie, war cool zu sehen und ja, klar, Polen ist jetzt nicht Tschechien oder umgedreht, aber irgendwie ist ja doch dann eher was Osteuropäisches.
Genau, und es ist trotzdem halt genauso unerwartet irgendwie, ne?
Mhm. Ja, aber wenn man, das ist ja das Ding, und das ist halt oft das Problem, wenn man nie in den Ländern gewesen ist oder mit den Leuten dort auch mal wirklich zu tun gehabt hat, dann hat man halt seine Vorteile, dann hat seine Bilder im Kopf und pöpelt rum, bevor man mal einfach selber dort gewesen ist und sich ein Bild gemacht hat. Und dann kann man sich auch eine richtige Meinung bilden. Ne?
Ja, ja, auf das alle Fälle. Also, wie gesagt, ich mag das da unglaublich gerne und ich bin echt sehr, sehr gespannt auf dieses Event, wo man dann halt echt so durch diese Gegenden fährt, über diese Hochebenen und dies und das. Also wer auch Bock hat, das mal zu sehen und das vielleicht bis jetzt auch noch nicht so ganz auf dem Schirm hat, ich pack mal den Link unten in die Folgenbeschreibung und dann schaut einfach mal in die Shownotes, genau. Und dann sehen wir uns da vielleicht im August. Ich würde dich natürlich einladen, aber wir kriegen es ja nicht mal so hin, so Radfahren zu gehen. Von daher
wird das wahrscheinlich ich habe jetzt schon wieder meinen Terminkalender geschaut und die einzige Woche, die mal irgendwie so ein bisschen, oder die zwei Wochen, die so ein bisschen Zeit sind, sind um die Deutsche Meisterschaft im August, da bin ich halt mal zu Hause. Aber da ist halt auch die Deutsche Meisterschaft am Wochenende. Aber ansonsten bin ich jetzt bis Mitte Oktober unterwegs.
Und dann, also Mitte Oktober kommst du quasi wieder und dann, ihr habt ja immer noch so ein bisschen repräsentative Aufgaben zu tun danach, oder? Also geht's dann gleich in die Wintersaison oder hast du dann so ein bisschen Zeit mal hier? Ich meine, der Oktober in Jena muss ja traumhaft sein.
Naja, also ich komme vor 21. Oktober nicht nach Hause, also habe ich dann noch 10 Tage vom Oktober.
Ja.
Aber ja, wenn man Glück hat, dann hast du gutes Wetter und kannst noch richtig geil Trails fahren gehen. Das ist nämlich eigentlich das, ich bin jetzt mittlerweile so viel rumgekommen und Trails gefahren überall auf der Welt und ich muss sagen, ey, zu Hause hat man es schon gar nicht so schlecht. Also das ist schon alles nicht verkehrt dort, einfach weil die Strecken bei uns nicht so hoch frequentiert sind und dann hast du auch viel frisches Zeug und das ist einfach, das bockt einfach. Also darauf habe ich Bock im Herbst, wenn das klappt, einfach halt mit den paar Freunden, die noch zu Hause sind, ein paar Trailbikes-Labs zu machen. Und dann, es ist noch nicht fest geplant, aber wahrscheinlich geht es Richtung November dieses Jahr schon wieder mit Teamcamps los und schauen wir mal, was dann. Es ist noch nichts fest geplant, aber es ist dann meistens eigentlich so, normalerweise haben wir den November immer off gehabt, jetzt wurde halt schon angekündigt, dass wir gegen Mitte, Ende November wahrscheinlich schon wieder das erste Teamcamp machen, also sind es eher so 2-3 Wochen off. Immerhin.
Ja, für mich geht's jetzt morgen früh Richtung Schottland. Ich fliege ohne Rad, aber mit Handgepäck nach Schottland, um ein Video zu produzieren. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich kenne mich in Schottland sehr gut aus, war jetzt mittlerweile, glaube ich, weiß nicht, 16, 17 Mal dort und bin aber jetzt, also ich habe nichts mit der Organisation zu tun. Und das ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich immer gerne so ein bisschen weiß, was abgeht und auch so ein bisschen Einfluss nehme, vor allen Dingen, wenn es so ein bisschen wie mein zweites Zuhause ist. Ja. Und ich habe mich aber jetzt gar nicht eingemischt, weil ich kenne die Jungs, die das organisiert haben oben in Schottland. Die machen das schon ganz gut, aber ich weiß gar nicht, in welche Region es geht. Und ich hoffe wirklich, dass ein paar neue...
Du weißt nicht, wo es hingeht.
Nee, also wir fliegen halt nach Inverness und dann geht's halt irgendwie schon in den Norden noch. Aber auch da kenne ich mich halt relativ gut aus. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, ich lerne dann noch ein bisschen was an neuen Locations.
Du hast hohe Ansprüche, merke ich.
Ja, du. An den Trip. Wenn ich mich da schon mal drauf einlasse, nicht selber zu planen oder nicht da irgendwie noch reinzufunken, dann will ich auch, dass die liefern.
Ja, verstehe ich. Um was geht's oder darfst du es noch nicht verraten?
Darf ich noch nicht genau sagen, aber auf alle Fälle Foto und Video. Und ich glaube, das wird ganz cool.
Du hast
cool.
Kein Fahrrad, da bin ich ja mal gespannt.
Ja. Also wird auf alle Fälle cool und mal schauen, ob es sich gelohnt hat, sich da aus der Organisation rauszuhalten. Aber ich glaube schon. von daher, würde ich sagen, vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier schon am Mittwoch aufzunehmen, damit ich jetzt hier nicht noch das Mikro mitschleppen muss. Und,
das ist alles Laptop. Gut, das hat eigentlich auch gut reingepasst, weil nächste Woche ist dann auch wieder Weltcup-Woche, dann ist eh immer viel zu tun, deswegen war perfekt. Hey.
Dann wünsche ich dir alles Gute, drück dir die Daumen für die nächsten Weltcups. Ich werde das verfolgen und dann hören wir uns hier in ein paar Wochen wieder. Diesmal zähle ich die Podcasts aber richtig und gucke, dass es in der richtigen Reihenfolge bleibt.
Und jetzt wahrscheinlich eine längere Pause, hä?
Ja, genau. Dann Ich wünsche dir was. Vielen, vielen Dank. Ja. Und alles Gute. Bis bald.
Ich danke auch und wir hören uns.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao. Ciao.